Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich muss euch schon bewundern, wie lange ihr aushalten könnt. Jetzt haben wir schon so viele Stunden zusammen gesessen und zusammen Gottes Wort studiert und uns Gedanken gemacht über das, was Gott für uns vorgesehen hat, über die Segnungen Gottes, die Angebote Gottes. Es ist immer wieder schön, wenn wir gemeinsam diesen Segen Gottes erleben dürfen, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und heute Morgen haben wir nochmal zwei Themen, die wir betrachten wollen. Das erste ist die kommende Weltregierung. Es wird heute vor allen Dingen um Offenbarung 17 gehen. Wir werden Offenbarung 17 genauer studieren und schauen, was da so drin steht und was Offenbarung 17 sagt, was die Zukunft bringen wird. Und im zweiten Teil, das wird so der Höhepunkt der ganzen zwei Wochenenden sein, das wird dann die neue Erde, das ewige Leben sein. Und das ist etwas, denke ich, worüber man nie genug nachdenken kann, über das ewige Leben, wo wir schon einen kleinen Blick tun dürfen, einen kleinen Schlüssellochblick in die ewige Welt, die Gott für uns vorbereitet. Zunächst einmal die kommende Weltregierung. Es ist interessant, dass in der heutigen Zeit, in den letzten Monaten, in unserer Welt einige interessante Dinge und Veränderungen vor sich gehen. Unsere Welt hat sich verändert. Und ich werde auch im Laufe des Themas ein wenig mehr darüber sagen noch. Gerade seit dem 11. September 2001 ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Es hat sich einiges getan seitdem. Und das hängt auch mit dem zusammen, was wir heute Morgen studieren wollen, über diese Weltregierung, die ansteht, die kommen wird. Ich lade euch ein, dass wir zu Anfang einen Bibeltext lesen über Offenbarung 14, Vers 8. Es geht um das Thema Babylon, die Hure Babylon. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 8. Wir haben den Text gestern schon gelesen. Es ist die Botschaft des zweiten Engels. Offenbarung 14, Vers 8. Und dort heißt es, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und den zweiten Text in Offenbarung 18, die Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine groß andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Wenn wir diese Texte lesen, wo Gott davon spricht, dass Babylon gefallen ist und dass wir aufgerufen werden, aus Babylon herauszugehen, dann erkennen wir, dass es unglaublich wichtig ist, zu erkennen, wer und was Babylon ist. Warum ist es wichtig, zu erkennen? Gott sagt hier in Offenbarung 18, geht heraus von ihr mein Volk. Das heißt, es gibt jetzt noch Kinder Gottes, noch Menschen, die Gott gehören, die Gott als sein Volk anspricht, die jetzt noch in Babylon sind. Und er möchte, dass sein Volk aus Babylon herausgeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was Babylon ist. Denn wir müssen ja wissen, wo wir herausgehen sollen. Und wenn wir irgendwo rausgehen, wo wir dann reingehen sollen. Und hier steht in Offenbarung 18, dass es sogar notwendig ist, weil unsere Ewigkeit davon abhängt. Diejenigen, die in Babylon bleiben werden, werden teilhaben an ihren Sünden und damit an ihren Plagen. Und wer die Plagen empfängt, wird am Ende auch verloren gehen. Und die, die auf Gottes Stimme hören, die werden hinausgehen und werden gerettet. Warum ist Babylon nicht wörtlich zu verstehen? Was meint ihr? Wenn hier steht, wir sollen Babylon verlassen. Es gibt hier eine Stadt, die Babylon geheißen hat oder immer noch heißt. Warum ist das nicht wörtlich zu verstehen? Richtig, das ist ein Symbol. Woraus kann man das ableiten, dass das ein Symbol ist? Wie bitte? Aha, richtig. Schauen wir uns nochmal an, wie es in Babylon heute aussieht. Ja? Und zwar, wir lesen mal einen Bibeltext dazu, Jesaja 13, Verse 19 bis 21. Und das zeigt uns ganz deutlich, wie das zu verstehen ist. Jesaja Kapitel 13 und dort die Verse 19 bis 21. Da heißt es, so soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra, dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern Wüstentiere werden sich da lagern und ihre Häuser werden voll Eulen sein, Strauße werden da wohnen und Feldgeister werden da hüpfen. Das heißt, Gott sagt hier und kündigt an, dass Babylon damals die Weltmetropole, die Weltregierung, die Weltherrschaft damals, die Weltmacht, dass Babylon zerstört werden wird und nie mehr wieder bewohnt wird. Und wenn wir heute uns Babylon anschauen, die Ruinen Babylons, dann sieht das heute so aus. Und es ist wirklich so, dass dort niemand mehr wohnt. Wenn auch die Ruinen nicht mehr gewesen wären, dann hätte es sogar sein können, dass vielleicht irgendwelche Nomaden, die vorüberziehen, ihre Zelte dort aufschlagen könnten. Aber dadurch, dass da diese Ruinen noch stehen, können selbst die Nomaden ihre Zelte nicht aufschlagen. Und die einzigen, die dann noch leben können, das sind Tiere, die eben hier auch erwähnt werden. Und so ist es bis heute geblieben. Die Prophezeiung Gottes hat sich erfüllt, dass Babylon nicht wieder aufgebaut wurde und auch niemand mehr da wohnt. Und wenn niemand mehr da wohnt, ist klar, dass auch niemand aus Babylon ausgehen kann in der letzten Zeit. Also es kann nicht wörtlich gemeint sein. Es ist interessant, dass Saddam Hussein das alte Babylon wieder aufbauen wollte. Er hat sogar schon begonnen, wieder aufzubauen. Aber gerade als er dabei war, kam der erste Golfkrieg dazwischen und seine Bestrebungen waren hinfällig geworden. Und zwar, er wollte es wieder aufbauen unter dem Aspekt, dass er wieder anknüpfen wollte an das alte Babylon, an die Weltherrschaft. Und er hat sogar Münzen prägen lassen, wo sein Bild und das Bild vom Nebukadnezar auf einer Münze waren. Und damit wollte er sagen, ich bin eigentlich der nächste Weltherrscher. Ich knüpfe an Nebukadnezar 500 vor Christus und ich werde jetzt hier wieder Babylon aufbauen und zur Weltherrschaft führen. Ja. Aber seine Pläne sind leider durchkreuzt worden. Wir wissen das. Der erste Golfkrieg kam dazwischen und so aus mit der Pracht vom Irak. Ja, wenn also das nicht wörtlich gemeint ist, dann fragen wir uns, wer ist mit Babylon dann gemeint? Und wir lesen einmal Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier. Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Hier haben wir die Beschreibung. Von Babylon. Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Vers 6 können wir auch noch mitlesen. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Ja, hier haben wir also eine Hure beschrieben, eine Hure, die Babylon heißt. Und ich frage, was ist denn in der Bibel ein Symbol für eine Frau? Was stellt eine Frau in der Bibel, in der Symbolik dar? Die Gemeinde, richtig. Wir haben viele Texte, die das aussagen, ja, im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, wo Paulus sagt, dass er dieses Bild von Christus und seiner Gemeinde überträgt auf Ehemann und Ehefrau. Das ist also eine reine Frau, das Volk Gottes darstellt, Gottes Gemeinde. Und eine Hure ist damit eine Frau, die ihrem Mann untreu geworden ist. Das heißt, eine Hure ist damit eine gefallene Gemeinde, eine gefallene Kirche. Es geht also hier um eine geistliche Macht. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Kennzeichen diese Hure Babylon in diesen Versen hier hat, was wir daraus ableiten können. Denn wenn wir das Bild von Babylon deuten wollen, dann müssen wir uns anschauen, was wird denn darüber ausgesagt, über dieses Bild, über diese Hure Babylon. Und dann kann man von diesen Kennzeichen her gucken und schauen, wo kann man das übertragen. Wo ist das heute sichtbar? Was sind die Kennzeichen? Erstens, wir haben gesagt, es ist eine religiöse Macht. Eine abgefallene religiöse Macht. Das heißt, die ist von Gott abgefallen. Das bedeutet, sie war eigentlich mal Gottes Gemeinde, Gottes Volk und ist es jetzt nicht mehr. Drittens, hier steht jetzt, dass sie einen Becher in der Hand hat, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Was drückt dieser Becher aus? Dieser Becher mit falschem Wein. Falsche Lehren, richtig. Ja, das sind die falschen Lehren. Das heißt, durch die falschen Lehren bringt sie Menschen in den Abfall von Gott. Ja. Und besonders auch, wenn man sich den Becher anschaut, ihr könnt auch die Parallele ziehen zum Abendmahl. Der Wein, der Traubensaft, der hier Jesu Blut darstellt, unsere Erlösung eigentlich, dass hier die Erlösungstat Jesu eigentlich abgelehnt wird, verändert wird. Es ist eine neue Lehre aufgestellt, dass wir eigentlich nicht mehr erlöst werden durch Jesu Blut, sondern durch eigene Werke, durch eigene Anstrengungen. Ja, was tut es noch? Diese Hure steht hier in Vers 6, sie ist betrunken von dem Blut der Heiligen. Das heißt, sie tötet die Gläubigen. Und hier steht noch, sie ist die Mutter, Vers 5, der Hurerei. Und es steht im Grundtext eigentlich, sie ist die Mutter der Huren. Das heißt, es gibt noch andere Huren und sie ist die Mutter der Huren. Wenn wir uns diese Kennzeichen anschauen, eine religiöse Macht abgefallen, sie war mal Gottes Gemeinde, ist es aber nicht mehr, hat die Gläubigen verfolgt, getötet, hat falsche Lehren aufgestellt und ist noch die Mutter von anderen Huren, von anderen abgefallenen Kirchen, dann gibt es für mich nur eine Möglichkeit, um das auszulegen. Und das ist das Papsttum, die Kirche, die katholische Kirche. Und wenn wir hier über die Kirche sprechen, dann wollen wir das nicht tun, um irgendwelche anderen Christen oder andere Kirchen schlecht zu machen. Es geht einfach darum, dass wir erkennen, was Gottes Wort sagt und welche Kräfte in der Kirchengeschichte und in der Weltgeschichte einfach hier am Werke sind und wie das auszulegen, was Gott damit meint und wo wir, dass wir erkennen können, wo Wahrheit ist und wo nicht Wahrheit ist. Ich bin überzeugt, es gibt sicherlich auch in der katholischen Kirche viele Menschen, die aufrichtig Gott folgen und auch gerettet werden. Aber hier geht es um das System. Das System, was Gott hier aufzeigt, was hier beschrieben wird mit dieser Hure Babylon. Es ist interessant, dass es in der letzten Zeit sehr viel verschiedene Auslegungen und Spekulationen über Babylon gibt. Und es gibt manche, die meinen, ja, Babylon ist alles Antigöttliche und alles Schlechte und alles Böse. Aber nein, nach diesem Text hier, Offenbarung 17, kann man das nicht sagen. Denn wir haben diese Kennzeichen hier, dass es steht, diese Macht ist eine ganz konkrete Macht, die die Gläubigen tötet. Das ist nicht nur irgendwelche eigenartigen Gebilde oder irgendwelche Denkrichtungen. Und einige sagen sogar, Babylon ist alles Denken, was von Gott unabhängig macht. Und jeder von uns kann in Babylon drin sein und jeder von uns muss aus Babylon rausgehen. Aber das kann nicht sein. Denn die Symbole der Offenbarung haben ganz konkrete Erfüllungen. Und wenn wir uns diese Kennzeichen anschauen, dann kann das nur diese eine Kirche sein, die hier gemeint ist. Es wird heute oftmals spekuliert und irgendwo auf geistliche Elemente einfach übertragen, weil heute im Zuge der Ökumene und im Zuge der Zusammenführung der Kirchen es nicht mehr modern geworden ist, irgendwo andere Kirchen schlecht zu machen. Ja? Und dann ist es manchmal auch in unseren Reihen, dass manche auch sagen, naja, da müssen wir uns eben auch ein bisschen anpassen vielleicht. Ja? Und dann fängt man an, irgendwelche anderen Deutungen zu finden, zu spekulieren, die aber nicht nach dem Wort Gottes gestützt sind. Ja, das heißt, diese Hure Babylon ist nach diesen Kennzeichen eindeutig eine abgefallene Kirche, die hier auch noch die Mutter von anderen gefallenen Kirchen ist. Und die Hure sitzt auf einem Tier. Und jetzt frage ich mich, wer ist denn das Tier, auf dem die Hure sitzt? Wir lesen einmal Offenbarung 17, die Verse 7 und 8. Da wird das Tier noch näher beschrieben. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Jetzt haben wir also hier ein Tier, auf dem die Hure sitzt. Und die Frage ist jetzt, wer ist dieses Tier? Es gibt auch hier einige Möglichkeiten, was einige Ausleger sagen. Du hattest dich gemeldet? Ja. Eine politische Macht. Aha, richtig. Und zwar viele Ausleger sagen hier auch eine politische Macht, die hier wirkt. Ja. Und ich denke, es ist ziemlich deutlich, dass es auch eine politische Macht ist, denn Tiere sind in der Bibel immer politische Mächte. Ja. In Daniel 7 haben wir diese 4 Tiere und da sagt dann der Engel zum Daniel und erklärt und sagt, diese 4 Tiere sind 4 Königreiche, die kommen werden auf Erden. Also es sind politische Mächte. Ja. Und deswegen haben wir hier interessant, die Hure auf dem Tier haben eine Kombination von Kirche und Staat, die hier zusammenarbeiten. Und dieser Grundsatz von Kirche und Staat zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Prophetie durch. Angefangen in Daniel 2, das Eisen und Ton in den Füßen, das Standbild ist Kirche und Staat. In Daniel 7 das kleine Horn, Kirche und Staat. In Daniel 8 das kleine Horn, Kirche und Staat. In Daniel 11, König vom Norden, König vom Süden, Kirche und Staat. In Offenbarung 13, das Bild des Tieres, Kirche und Staat, die sich vereinigen. Und in Offenbarung 17, hier haben wir es wieder, Kirche und Staat, die zusammenarbeiten, die sich vereinigen, um am Ende einiges anzurichten. Werden wir uns gleich anschauen. Und zwar, einige Ausleger haben auch mal gemeint und gesagt, dass dieses Tier das gleiche Tier wäre, wie das Tier aus Offenbarung 13 und auch das Papsttum damit wäre. Aber das kann nicht sein. Dieses Tier ist nicht identisch mit dem Tier aus Offenbarung 13, mit dem Papsttum. Warum nicht? Dieses Tier hier in Offenbarung 17 kommt aus dem Abgrund. Und wo kommt das Tier aus Offenbarung 13 her? Ja, das erste Tier aus Offenbarung 13, das kommt aus dem Meer. Kommt also woanders her. Dann zweitens, das Papsttum kann nicht die Hure und das Tier gleichzeitig sein. Dann würde das Papsttum auf sich selber sitzen. Das geht nicht. Und drittens, in Vers 16 steht, dass das Tier die Hure fressen wird. Das bedeutet, wenn beides das Papsttum wäre, kann das Papsttum sich ja nicht selbst vernichten. Also dieses Tier kann nicht das Papsttum sein, weil schon die Hure das Papsttum darstellt. Wenn das Tier nicht das Papsttum ist, was ist das Tier dann? Eine andere politische Macht, natürlich. Aber was für eine? Ich möchte mit euch ein wenig mal ein bisschen näher an die Texte reingehen. Wir haben in der Offenbarung 3 Tiere, die sehr ähnlich sind. Und die wollen wir uns einmal näher anschauen jetzt. Und zwar, wir haben 3 Tiere. Einmal das Tier aus Offenbarung 12, Vers 3 und 4. Dann das Tier aus Offenbarung 13, Verse 1 bis 10. Und das Tier aus Offenbarung 17, Verse 3 bis 14. Und diese 3 Tiere wollen wir uns einmal näher anschauen und einmal hier eintragen und gucken, wie sie beschrieben werden. Und ich möchte euch bitten, einmal mitzumachen und mitzublättern, in euren Bibeln reinzugucken, zu schauen, wie das gemeint ist. Und zwar, welche Farbe hat das Tier aus Offenbarung 12? Ja, wohl, genau, es ist rot. Ein rotes Tier. Offenbarung 13, welche Farbe? Ich kann euer Suchen abkürzen, es ist keine Farbe angegeben. Ja, also Es steht nicht dabei, ja. Es steht nur da, das Tier sieht aus wie ein Panther, ja. Und welche Farbe ein Panther hat, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt schwarze Panther, es gibt gefleckte Panther. Ja? Das wissen wir nicht, ja, ob es jetzt gefleckt oder schwarz ist. Auf jeden Fall ist keine Farbe angegeben. Offenbarung 17. Welche Farbe hat das Tier? Scharlachrot, richtig, ja. Scharlachrot. Gut, wieder zurück zu Offenbarung 12. Wie viele Häupter hat das Tier, aus Offenbarung 12? Ja, richtig, hier steht 7 Häupter. Vers 3 steht das, ja. Es hat 7 Häupter. Offenbarung 13. Wie viele Häupter hat das Tier? Richtig? Vers 1 steht das, ja. Es hat auch 7 Häupter. Offenbarung 17. Wie viele Häupter hat das Tier? Das ist Offenbarung 17. Auch 7. Also wir merken schon, die Tiere sehen sich sehr ähnlich. Ja? Alle drei haben 7 Häupter. Wie viele Hörner haben diese Tiere? Offenbarung 12. Wie viele Hörner? 10 Hörner, jawohl, richtig. Offenbarung 13, wie viele Hörner hat das Tier? Auch 10 Hörner. Offenbarung 17, wie viele Hörner hat das Tier? Auch 10. Die Tiere ähneln sich immer mehr. Also wir merken irgendwo, die Tiere hängen zusammen, aber sie sind doch ein wenig unterschiedlich noch. Wie viele Kronen haben diese Tiere? Offenbarung 12, wie viele Kronen hat das Tier? Jawohl, hier steht in Vers 3, es hat 7 Kronen. Und wo sind die Kronen? Wo befinden sich die Kronen? Ganz genau, aus den Häuptern. Und zwar, weil das Tier 7 Häupter hat, hat es auch 7 Kronen, nämlich für jedes Haupt eine Krone. Das ist logisch. Offenbarung 13. Wie viele Kronen hat das Tier hier? Richtig, 10 Kronen. Und wo befinden sich die Kronen? Richtig, auf den Hörnern. Das heißt also, weil das Tier jetzt 10 Hörner hat, hat es auch 10 Kronen. Für jedes Horn eine Krone. Offenbarung 17. Wie viele Kronen haben wir hier? Ja, keine Kronen. Ja, keine Kronen mehr. Das heißt, die Tiere sehen sich sehr ähnlich. Alle drei haben 7 Häupter und 10 Hörner, aber sie unterscheiden sich doch. Offenbarung 12 haben wir 7 Kronen, Offenbarung 13 haben wir 10 Kronen, Offenbarung 17 haben wir keine Kronen. Wo kommen die Tiere her? Offenbarung 12. Wo kommt das Tier her? Offenbarung 12, Vers 3 und Vers 4. Wo kommt das Tier her? Dieser große rote Drache. Aus dem Himmel, richtig. Es steht ja hier in Vers 1, hier, das ist ein anderes Zeichen am Himmel. Ja, oder Vers 3 auch, es ist ein anderes Zeichen am Himmel. Das heißt also, das Tier kommt aus dem Himmel. Offenbarung 13, wo kommt das Tier her? Also Offenbarung 13, das kommt aus dem Meer, jawohl, richtig. Offenbarung 17, wo kommt das Tier her? Aus dem Abgrund, richtig. Das heißt also, wir haben drei verschiedene Dinge, wo diese Tiere herkommen, ja, Herkunftsorte, Himmel, Meer und Abgrund. Jetzt die Parallelen, und zwar zu Offenbarung 17, das Tier aus dem Abgrund. Wir haben schon mal ein Tier aus dem Abgrund in der Offenbarung. Wisst ihr, wo wir schon mal ein anderes Tier haben, was aus dem Abgrund kommt? Richtig, jawohl, ihr kennt euch aus, merke ich, ja. Offenbarung 11, ja, das heißt, zu den ersten beiden haben wir keine Parallelen, aber hier haben wir auch ein Tier, was aus dem Abgrund kommt, nämlich aus Offenbarung 11. Und damit können wir sehen, dass dieses Tier hier aus Offenbarung 17 irgendwas zu tun haben muss mit dem Tier aus Offenbarung 11. Das heißt, es muss irgendwo um das gleiche Tier gehen, um die gleiche Macht gehen. Und wir sehen auch, dass nachher in Offenbarung, haben wir eben schon gelesen, Offenbarung 17, dass dieses Tier schon gewesen ist, wieder verschwindet und wieder erscheint. Das heißt, es kommt zweimal auf. Und genauso haben wir es auch in der Offenbarung beschrieben, das Tier erscheint zweimal, nämlich in Offenbarung 11 erscheint es und in Offenbarung 17 erscheint es. Wir haben also zweimal, zwei Kapitel, wo dieses Tier auftritt, erscheint. Und genauso steht es auch in Offenbarung 17, dass dieses Tier gewesen ist, zwischendurch nicht ist und wiederkommt. Jetzt die Bedeutung. Jetzt haben wir ein wenig Exegese gemacht, das heißt ein wenig den Text näher angeschaut und jetzt müssen wir uns anschauen, was das bedeutet. Offenbarung 12. Wer ist dieses Tier in Offenbarung 12? Der große rote Drache. Ja, genau. Satan. Oder wir haben eine zweite Bedeutung. Es kann auch mit Rom gleichgesetzt werden, mit dem heidnischen Rom. Es gibt auch einige Dinge, woraus man es ableiten kann. Ganz kurz ein Hinweis darauf vielleicht, denn in Offenbarung 13 steht ja, dass dieses andere Tier, Vers 2, Offenbarung 13, Vers 2, das ist gleich wie einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und der Drache, der hier erwähnt wird, hat einen doppelten Bezug, nämlich dieses zweite Tier, was wir hier haben, das Tier ist auf Offenbarung 13, 1 bis 10, das hat alle Merkmale von den vier Tieren aus Daniel 7, nämlich vom Löwen, vom Bären, vom Panther und vom Drachen. Das heißt, dass dieses Tier von diesen vier Mächten, die vorher waren, mit Babylon, mit den Persien, Griechenland und Rom, von allen etwas übernommen hat. Das heißt, der Drache, der hier erwähnt wird in Offenbarung 13, Vers 2, bezieht sich auf Daniel 7, auf das heidnische Rom. Aber es bezieht sich auch gleichzeitig auf die Verse vorher in Offenbarung 12, auf den Drachen nämlich, auf den roten Drachen. Und damit ist dieser rote Drache auch gleichzusetzen mit Rom. Ja? Wir haben also hier eine doppelte Auslegung für Offenbarung 12, dass dieses Tier einmal den Satan meint, das steht in Vers 9 direkt dabei, der Drache, die alte Schlange, die heißt Teufel und Satan, aber auch mit Rom gleichgesetzt werden kann. Dann das Tier aus Offenbarung 13, Verse 1 bis 10. Was ist dieses Tier? Was stellt es dar? Wer ist das? Von der Bedeutung her? Das ist das Papsttum, richtig. Ja? Sollen wir jetzt nicht alle in Einzelheiten klären, aber wir haben diese Merkmale. Es kommt aus dem Völkermeer, es hat die Gläubigen verfolgt, es hat Gottes Gesetz geändert, es hat 1260 Jahre lang die Macht gehabt, und es hat Gott gelästert. Es ist also ziemlich deutlich, dass es hier um das Papsttum des Mittelalters geht. Jetzt ist die große Frage, Offenbarung 17. Wen stellt dieses Tier dar? Und zwar, wir haben die Parallele zur Offenbarung 11. Wenn wir uns das in Offenbarung 11 uns anschauen, da heißt es dann hier, dass hier ein Tier aus dem Abgrund aufsteigt. Offenbarung 11, Vers 7. Da heißt es, und wenn Sie, die beiden Zeugen, Ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Die Frage ist jetzt, wen stellt dieses Tier in Offenbarung 11 dar? Richtig, Französische Revolution. Das heißt, hier haben wir eine Beschreibung, wie die beiden Zeugen, Gottes Wort nämlich, Altes und Neues Testament, wie sie hier auch 1260 Jahre lang nur unter Trauerkleidern weissagen können, unterdrückt werden und wie dann am Ende der Zeit dieses Tier aufsteigt und Gottes Wort, die beiden Zeugen, tötet. 3,5 Jahre war es. Ja? Und dass hier die Französische Revolution sich gegen Gottes Wort gewandt hat und nach 3,5 Jahre lang die Bibel verboten war und die Vernunft regierte und was auch ich auch sonst noch alles. Und dass wir hier die Französische Revolution haben, die eigentlich angestrebt hat, die Welt zu verändern und eine Weltregierung aufzurichten. Interessant ist ja auch, dass das eigentlich so der Beginn der Aufklärung war, der Höhepunkt der Aufklärung. Und es war ja gerade vor einiger Zeit, dass die Franzosen ihr, wie viel, 250-Jahr-Feier, glaube ich, gefeiert haben, von der Französischen Revolution als den Beginn der Vernunft und der Wissenschaft und des eigentlichen Lebens. Ja. Und jetzt ist die Frage, wo finden wir heute eine Macht, die mit der Französischen Revolution eigentlich identisch ist, die auch heute wieder sichtbar ist, die erkennbar ist? Die USA, es könnte sein, aber ich denke, die USA haben wir in Offenbarung 13 beim zweiten Tier erwähnt, das Tier mit den lammähnlichen Hörnern. Und dieses Tier ist Offenbarung 17 und erteilt sich schon ein wenig von dem Tier mit den lammähnlichen Hörnern und mit diesen, ja, was eigentlich nach außen hin sehr fromm aussieht, aber redet wie ein Drache. Ich denke, es ist noch etwas anderes. Ja, richtig. Ich denke, dass wir hier eine Völkergemeinschaft haben, die gleichen Ziele hat und die eigentlich ja, durchdrungen ist von dem gleichen Geist, wie die Französische Revolution ihn hatte, nämlich die Vereinten Nationen, die UNO. Nun, wenn wir darüber sprechen, dann kann es sein, dass die UNO in ihrer jetzigen Form vielleicht das noch nicht so deutlich erkennen lässt, aber die UNO wird sich noch verändern. Es wird sich noch etwas tun in dieser UNO. Und wir merken auch jetzt schon, dass es Bestrebungen gibt, die diese UNO verändern möchte. Aber noch ganz kurz zu der Frage, warum ist die UNO und die Französische Revolution das Gleiche? Warum ist es die gleiche Macht? Einige Gedanken dazu. Sie haben die gleichen Ziele. Erstens, ja, die gleichen Ziele, nämlich die Weltherrschaft. Die Französische Revolution war eigentlich gedacht, dass sie nicht nur in Frankreich bleibt, sondern dass sie auch die ganze Welt mit ansteckt und dass eigentlich von diesen Gedanken, von diesen Bestrebungen eigentlich eine Weltherrschaft, eine Weltmacht ausgehen sollte. Und genauso haben wir es auch bei der UNO. Die UNO wurde nicht nur gegründet, um Kriege zu verhindern und nicht nur um die Völker zusammenzubinden, sondern es war ein Ziel, eigentlich um die Welt zu bringen. Wir haben die gleichen Schlagworte. Was waren die Schlagworte der Französischen Revolution? Richtig, genau. Ja. Diese französischen Worte, Fraternité, Egalité und naja, das dritte weiß ich nicht mehr genau. Ich bin nicht so französisch kundig. Auf jeden Fall die Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind die gleichen Schlagworte der UNO. Ja. Die gleichen Grundlagen. Ja. Wir haben die gleichen Drahtzieher, die dahinter steckten, die das Ganze irgendwo im Hintergrund lenken, führen, nämlich die Freimaurer. Die Freimaurer, die damals entstanden und die damals in der Französischen Revolution ganz stark das gefördert haben und die größten Dichter und Denker und auch Wissenschaftler der damaligen Zeit gehörten zu diesen Freimaurerlogen. Ja, ja richtig. Stimme ich zu. Und zwar, ich würde Folgendes sagen. Und zwar, es stimmt, dass der Kommunismus die gleichen Schlagworte hatte und auch die gleichen Grundlagen und teilweise auch die gleichen Drahtzieher. Von daher würde ich den Kommunismus durchaus da auch mit einbeziehen können und sogar auch, dass durch den Kommunismus auch die Weltherrschaft angestrebt war, aber nicht erreichen konnte. Aber da der Kommunismus wieder verschwunden ist, ohne größere Bedeutung zu haben, denke ich, dass hier eigentlich die Grundlage der UNO, die jetzt noch da ist und die noch entwickelt wird, denke ich, deutlicher zu sehen ist. Ja? Ich denke sogar, dass der Kommunismus und die UNO eigentlich im Endeffekt fast das Gleiche sind. Es gibt auch einige Stimmen, die gesagt haben, dass Gorbatschow vor 15 Jahren ganz bewusst den Kommunismus zu Ende hat gehen lassen, um die Ziele, die die Kommunisten hatten, aber nicht erreichen konnten, nämlich die Welt zu beherrschen, durch die UNO zum Ausdruck zu bringen. Und so war es auch, dass die Kommunisten immer schon die UNO sehr stark unterstützt haben. Diese Statuen, die vor dem UNO-Gebäude stehen, sind von den Russen gespendet worden. Ja? Und die Russen haben sehr stark sich immer eingebracht. Und manchmal waren die Hälfte der Sekretäre der Vereinten Nationen dort Russen gewesen. Also die waren sehr stark engagiert. Und dass Gorbatschow bewusst den Kommunismus hat zu Ende gehen lassen, um das Ziel, was sie erkannt haben, was sie nicht erreichen konnten durch den Kommunismus, auf der anderen Schiene über die UNO zu erreichen. Und von daher denke ich, ist deine Frage, der Ansatz durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass der Kommunismus hier sicherlich auch mit eine Rolle spielt. Ja. Gut, und wir haben viertens auch dennoch, übrigens auch noch etwas anderes, die Freimaurer. Diese Freimaurerlogen haben nicht nur in der Französischen Revolution ihre Finger im Spiel gehabt, sondern auch in der heutigen UNO. Ja, Dr. Veit hat einiges, denke ich, darüber gesagt, wie heute auch die Freimaurer in diesen Dingen mit drin hängen und dort auch diese Geheimlogen dort im Hintergrund mitwirken. Viertens, wir haben hier die gleichen Grundsätze, nämlich Menschenrechte und Demokratie. Nun, die sind ja durchaus nicht verkehrt, diese Grundsätze, aber wenn das die einzigen Grundsätze sind, worauf man etwas aufbaut, dann kann es doch gefährlich werden. Ja? Denn wer definiert, was Menschenrechte sind. Ja? Die einen sagen, für uns sind Menschenrechte das, die anderen sagen das. Und dann kann irgendeiner kommen und mal sagen, für mich sind Menschenrechte diese Sache und alle, die nicht mitmachen, sind jetzt böse. Und so ist momentan auch, dass Amerika ja sagt, wir können definieren, wer gut und wer böse ist und wer die Menschenrechte einhält und wer nicht. Und wenn uns jemand nicht nach Demokratie und Menschenrechten erscheint, also werden wir den angreifen und umbringen. Und das ist höchst gefährlich, wenn irgendjemand sich anmaßt, der Weltenrichter zu sein und alle, die nicht nach ihren Grundsätzen, nämlich nach den Menschenrechten und der Demokratie funktionieren, beseitigen will. Gut, ich denke, so haben wir hier deutliche Parallelen zwischen diesen Mächten. Noch ein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass die UNO noch besser dem Bild entspricht als die Kommunisten. Und zwar, in Offenbarung 17, Vers 1 steht wörtlich, ich will dir zeigen, das Gericht über die große Hure, die auf vielen Wassern sitzt. Bei uns in der Übersetzung steht drin, in der Luther-Übersetzung, die an vielen Wassern sitzt. Aber hier steht wörtlich eigentlich, die auf vielen Wassern sitzt. Nun, und normalerweise kann man nicht auf dem Wasser sitzen. Wie macht man das? Aber es ist Folgendes, Die Hure sitzt damit auf zwei Dingen gleichzeitig. Die Hure sitzt auf dem Tier und gleichzeitig auf dem Wasser. Das bedeutet, dass hier eigentlich Tier und Wasser damit gleichzusetzen sind. Das ist das Gleiche mit gemeint. Wenn sie auf beidem gleichzeitig sitzt, dann kann man Tier und Wasser gleichsetzen. Das Tier ist gleich Wasser. Und was ist Wasser in der Prophetie? Was drückt Wasser aus? Wenn sie auf dem Wasser sitzt, in Offenbarung 17 steht das sogar direkt drin, Offenbarung 17, Vers 15, da steht, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, das Wasser sind Nationen, Völker, Scharen, Sprachen. Und wenn jetzt das Tier das gleiche ist wie das Wasser, dann bedeutet das, dass auch das Tier Nationen und Völker sind. Alle Nationen, alle Völker. Und wo sind sie zusammen sichtbar? In der UNO. In der UNO haben wir genau dieses Gebilde, wo alle Nationen und Völker gemeinsam vertreten sind. Jetzt steht hier also, wieder zurück zur Offenbarung 17, zu dem Tier. Das haben wir gelesen in Vers 8, dass das Tier, das es gewesen ist, jetzt nicht ist und wieder sein wird. Das habe ich hier wieder eine neue Tabelle gemacht. Das heißt, wir haben das Tier, es ist, in der Vergangenheit ist es gewesen, es ist, existiert also in der Vergangenheit, in der Gegenwart ist es nicht, existiert nicht, und in der Zukunft wird es wieder aufsteigen aus dem Abgrund. Also in der Zukunft existiert es wieder. Es ist die große Frage, wenn wir das Tier hier haben, einmal ist es da, es verschwindet und es kommt wieder. Wann ist der Zeitpunkt der Gegenwart? Wo müssen wir denn ansetzen? Das ist nämlich jetzt die Schlüsselfrage, um das Ganze auslegen zu können und deuten zu können. Einige Ausleger meinen, die Gegenwart ist in der Gegenwart des Johannes, wo er damals gelebt hat. Aber das kann nicht sein. Aha, das wäre auch ein interessanter Ansatz. Aha, weil... Ja, und aus welchem Grund? Ja, das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, gerade wo die Endzeit beginnt, wo das Buch Daniel verstanden wurde, besser verstanden wurde. Ja, richtig. Und dass da auch dann die Offenbarung besser verstanden wurde, weil gerade die Teile der Offenbarung, die sich auf Daniel beziehen, damit verknüpft sind. Das ist ein guter Ansatz. Muss ich mal weiter darüber nachdenken, habe ich noch nicht gehört bis jetzt. Das heißt also, der Ansatz kann nicht sein, die Zeit des Johannes. Ja, denn alles, was er ja sieht, ist zukünftig. Und also kann auch die Vergangenheit des Tieres, die er hier sieht, nicht von ihm aus Vergangenheit sein, sondern ist auch noch zukünftig. Ja? Also der Ansatz der Gegenwart muss in der Vision sein und damit irgendwo in der Geschichte. Also der Ansatz, den du gesagt hast, der ist auch ganz interessant, dass also man hier den ansetzen könnte, gerade wo man begonnen hat, wo die Endzeit beginnt und wo das Buch Daniel verstanden wird, ungefähr um das Jahr 1844 herum. Ja. Ich denke, es gibt noch einen zweiten Ansatz, der vielleicht ein bisschen pragmatischer ist. Und zwar einfach, wo man sagt, wo finden wir denn die Tiere beide erwähnt und wo ist es zwischendurch nicht gewesen? Das heißt, wo ist es einfach eine Auslegung sinnvoll? Und das passt genau mit deinem überein. Nämlich, dass man sehen kann, das Tier in der Vergangenheit war es einmal da, nämlich in der Form der Französischen Revolution. Ja, es kam auf und es verschwand wieder. Das heißt, wo es in der Gegenwart nicht existiert, war genau die Zeit, 1850 herum. Ja, in der Zwischenzeit, wo es nicht mehr da war. Und es kommt wieder auf und er tritt wieder auf und es erscheint wieder unter dem neuen Namen UNO. Ungefähr ab 1900, wann ist die UNO gegründet worden? 1945. Ja, das heißt, in der Zwischenzeit existierte es nicht. Und diese Gegenwart war genau die Zeit, wo auch die Endzeit begonnen hat. Das passt gut dazu. Ja, das heißt also, wir haben genau diese Auslegung von Offenbarung 17, dass wir hier das Tier einmal haben, zwischendurch verschwindet es und es kommt wieder auf. Unter einem neuen Namen, aber eigentlich ist es die gleiche Macht, die gleichen Grundsätze, die gleiche Form. Jetzt wird es noch interessanter und eigentlich ist Offenbarung 17 somit das schwierigste Kapitel, was wir überhaupt haben. In der Prophetie. Es ist so das letzte, wo die meisten Einzelheiten erwähnt werden. Jetzt haben wir nämlich die sieben Häupter, die hier beschrieben werden. Und die sieben Häupter sind sehr interessant. Es gibt da so einige verschiedene Auslegungen, die so kursieren, auch in der Christenheit und in evangelikalen Kreisen. Aber ich denke, es ist deutlich und wichtig, dass wir uns anschauen, was sagt der Bibeltext und was kann man daraus ableiten von den Kennzeichen her. Und zwar, wir lesen einmal Offenbarung 17, die Verse 9 bis 11. Es steht hier: Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Das ist ein wenig kompliziert hier. Aber wenn wir uns das gleich aufschlüsseln, wird es ganz einfach. Und zwar, es gibt einige Ausleger, die meinen, dass diese sieben Häupter, erstmal nochmal zurück. Hier steht, die sieben Häupter haben zwei Bedeutungen. Erstens, es sind sieben Berge und zweitens, es sind sieben Könige. Die sieben Berge sind nicht schwer. Gibt es eine Stadt mit sieben Bergen? Rom, ja, die Stadt mit den sieben Bergen. Und es ist interessant, dass das Papsttum auf dem Tier sitzt und damit auf den sieben Bergen, in Rom nämlich. Das passt also ganz gut, die Hure, die auf dem Tier sitzt. Ja. Aber wir haben auch die sieben Könige jetzt. Und jetzt gibt es einige Ausleger, die meinen, diese sieben Könige wären sieben Päpste, die gekommen sind und irgendwann wird der siebte sein und dann ist das letzte und das ist das Ende da. Aber das kann nicht sein. Warum nicht? Erstens gibt es viel mehr, richtig. Zweitens fragen wir uns, wo sollten wir anfangen zu zählen? Ja? Und drittens, sind die Päpste gar keine Könige? Und viertens, sind das ja Könige des Tieres und nicht, das sind Köpfe des Tieres und nicht Köpfe der Hure. Also nicht die Hure hat sieben Köpfe, sondern das Tier hat sieben Köpfe. Richtig? Ja, genau, das habe ich auch schon gehört, diese Auslegung. Ja, danke für den Hinweis. Man sagt, wo die Wunde heil geworden ist und ab da muss man zählen. Aber ich bin überzeugt, dass die Wunde nicht an einem Zeitpunkt heil wird, sondern dass es dreimal eine Heilung der Wunde gibt. Nämlich, als 1798 das Papsttum erstmal abgeschafft wurde und zu Ende war, war die erste Heilung der Wunde 1813, 1814 auf dem Wiener Kongress. Da wurde nämlich die Kirche, die katholische Kirche, wieder offiziell anerkannt als Kirche. Das war der erste Punkt, wo die Wunde heil wurde. Die zweite Heilung der Wunde war 1929, wo das Papsttum auch wieder politische Macht wurde, nämlich auch wieder eingesetzt worden ist als politische Macht von Mussolini. Und dann die dritte Heilung wird sein, wenn das Papsttum am Ende der Zeit wieder auch Exekutive bekommt, auch wieder echte Macht, politische Macht in der Welt bekommt, ja, zusammen in dieser letzten Weltregierung. Ja. Das heißt also, dass es drei Punkte gibt, wo die Wunde wieder heil wird. Und da wird es natürlich schwierig sein, warum gerade diesen einen zu nehmen und nicht die anderen. Ja. Und für mich ist aber das stärkste Argument, dass man sagt, diese Häupter sind Häupter nicht der Hure und damit der katholischen Kirche, sondern es sind Häupter des Tieres und damit der politischen Macht. Noch etwas anderes müssen wir hier erkennen, um diese Häupter auslegen zu können. Diese Häupter finden wir ja auch schon auf dem Tier aus Offenbarung 13 und auf dem Tier von Offenbarung 12. Und in Offenbarung 12 haben wir das heidnische Rom gehabt und das ist schon lange, lange, lange vorbei. Und da können nicht die Päpste der Endzeit auf dem Tier des heidnischen Roms sitzen. Und wir haben, das heißt, diese drei Tiere haben alle sieben Häupter und zehn Hörner. Das heißt, wenn man es jetzt mal sich vorstellt, ist ein bisschen schwierig zu verstehen jetzt, aber die Häupter und Hörner dieser drei Tiere sind gleich. Und jedes Tier hat also die gleichen Häupter und Hörner und die Tiere wechseln, aber die Häupter und Hörner bleiben. Das bedeutet, jedes dieser Tiere entspricht einem der Häupter, ist identisch mit einem der Häupter, auch das letzte Tier entspricht hier einem der Häupter, wird ja hier ausgesagt. Und dann wechselt das Tier und ein neues Tier kommt und das nächste Tier entspricht wieder dem nächsten Haupt. Das heißt also, dass die Tiere, die hier erwähnt werden, selber mit einem der Häupter identifiziert werden. Dass das logisch ist, finden wir auch in Offenbarung 13, Vers 3. Dort steht nämlich, von dem Tier aus dem Meer, und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Das heißt, hier steht nicht, das Tier bekam eine tödliche Wunde, sondern eines der Häupter. Und zwar genau das Haupt, was dieses Tier aus Offenbarung 13 identifiziert. Das heißt also, dass jeweils immer ein Haupt eine Macht hier zeigt. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir das nur ganz kurz auf die Endzeit legen, auf irgendwelche Päpste, die in der letzten Zeit regieren, sondern es müssen hier damit die ganzen Weltmächte sein, die nacheinander hier gekommen sind. Das ist also, denke ich, aus dem Text ganz deutlich, aus dem Zusammenhang der ganzen Offenbarung dieser drei Tiere, die wir uns eben angeschaut haben, zu erkennen. Wenn es also die Weltmächte sind, die hier gekommen sind, nacheinander, wir haben ja eindeutig die Aussage, dass die Reiche nacheinander kommen. Dann müssen wir uns fragen, wo fangen wir damit an zu zählen? Bei welcher Weltmacht? Was meint ihr? Genau, bei Babylon. Warum bei Babylon? Genau, das war das Erste. Wenn wir uns Daniel und Offenbarung anschauen, dann finden wir die ganzen prophetischen Ketten und die erste Weltmacht, die beschrieben wird, ist Babylon. Es gab auch vorher schon Weltmächte. Es gab schon Assyrien und Ägypten und so weiter, ja. Aber in den prophetischen Ketten ist immer die erste Macht, die irgendwo erscheint, Babylon. Und von daher, weil die prophetischen Ketten auch parallel sind und vernetzt sind, denke ich, ist auch logisch, wenn man hier sagt, okay, wir fangen mit Babylon an. Das heißt, wir haben jetzt hier 5 Häupter in der Vergangenheit. In Offenbarung 17 hatten wir gelesen, 5 sind gefallen, also die waren schon. Einer ist in der Gegenwart und einer ist in der Zukunft. Und dann gibt es noch einen 8., der das Tier selber ist, und einer von den 7 ist und so weiter. Gucken wir uns gleich an. Also fangen wir an zu zählen in der Vergangenheit. Das erste Haupt ist Babylon. Das zweite, was kam nach Babylon? Medo-Persien. Genau. Übrigens noch ein Grund, warum es logisch ist, mit Babylon anzufangen. Denn wir haben in der Prophetie, in Daniel in Offenbarung, genau 7 Tiere, 7 Mächte, die erwähnt werden. Und wenn wir 7 Mächte haben und wir haben hier 7 Häupter, dann passt das genau zusammen. Dann muss man immer nur ein Haupt und eine Macht zusammen identifizieren. Also das erste Babylon, das zweite Medo-Persien, das dritte Haupt Griechenland, ist gar nicht mehr schwer jetzt, das vierte Haupt Rom, das fünfte Haupt, was kam nach dem heidnischen Rom? Das Papsttum, ganz genau. Das waren die 5, die jetzt vergangen sind. Jetzt kommt das sechste, was kommt nach dem Papsttum? Französische Revolution, ganz genau. Sechste Haupt, Französische Revolution. Das siebte Haupt, was kommt danach? USA, ganz genau, auf Morgen 13, zweite Tier, siebte Haupt, die USA. Und wir haben genau diese 7 Mächte, diese 7 Tiere in der Prophetie erwähnt und diese 7 Häupter. Mehr Häupter haben wir nicht. Wir haben kein 8., kein 9., wir haben nicht 6, wir haben nicht 8, wir haben 7. Wir haben diese 7 Tiere und die 7 Häupter. Und genau jedes Tier entspricht einem Haupt. Es passt ganz genau. Und dann ist es gar nicht mehr schwer auszulegen. Gut, und jetzt haben wir ein 8. Und der steht hier, das 8. Haupt, eigentlich haben wir nur 7, aber ist doch ein 8. Dieses 8. Haupt ist 1 von den 7 und es ist das Tier selbst. Wer ist das 8. Haupt? Ja, es ist die UNO, nämlich das Tier selbst. Das 8. Haupt ist das Tier selbst und einer von den 7 und damit die UNO. Das bedeutet, wenn man es jetzt einmal anschaut, das heißt, wir haben jetzt hier die 7 Häupter, diese 7 Mächte nacheinander aufgezählt. Und es steht hier, das 8. Haupt wird 1 von den 7 sein. Das eine von den 7, das heißt, es ist das 6. Haupt, identisch mit dem 6. Französische Revolution. Denn die UNO ist ja das gleiche, die gleiche Macht, das gleiche Tier, wie das Tier, was hier schon erwähnt wird, aus Offenbarung 11. Und es ist das Tier selbst, und das Tier selbst ist die UNO. Das heißt also, dass hier nach den USA noch eine weitere Macht kommt, die UNO. Ob das diese UNO in der jetzigen Form ist, wage ich zu bezweifeln. Denn die UNO hat momentan wenig Möglichkeiten, wenig Einflussmöglichkeiten. Und wir hören ja auch schon in letzter Zeit, gerade seit dem Irakkrieg, seit dem letzten Irakkrieg dieses Jahres, dass die Leute sagen, die UNO hat sich überlebt. Wir brauchen eine neue Form, eine neue Völkergemeinschaftsform, ja. Und was dabei herauskommt, werden wir uns gleich anschauen. Und zwar, wir haben also jetzt hier 5 Mächte, die gewesen sind. 1 ist in der Gegenwart und 1 kommt. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, was wir jetzt in der Gegenwart haben, bei welcher Macht sind wir momentan, wo stehen wir jetzt? Ja, wir sind jetzt noch bei dem 7. Das heißt, die UNO ist zwar schon da, aber die UNO hat noch keine Weltmacht. Sie versuchen es zwar manchmal, aber momentan ist Amerika diejenigen, die angeben, den Ton angeben, was gemacht wird, was gesagt wird. Das heißt, im Moment sind die USA die Weltmacht. Wie lange haben die USA schon die Weltmacht? Seit dem Zweiten Weltkrieg? Ja, ich denke nicht ganz. Denn vom Zweiten Weltkrieg an hat sich die USA die Welt geteilt mit den Russen. Mit der Sowjetunion. Ja, das heißt also, sie waren vorher nur die halbe Weltmacht. Erst seit dem Zerfall des Kommunismus, ja, seit 1990, ist die USA die alleinige Weltmacht. Ja, seit 1990. Und wir leben jetzt noch in dieser Zeit, wo die USA ihre Weltmacht ausübt. Und wir erkennen in der letzten Zeit, dass sie die Weltmacht immer aggressiver ausübt und auf andere gar keine Rücksicht mehr nimmt. Noch vor 12 Jahren, beim ersten Golfkrieg, haben sie ihre Macht durch die UNO ausgespielt. Ja, sie haben UNO-Resolutionen gewollt für diesen Krieg, für den ersten Golfkrieg, und es ist auch gekommen. Ja? Das heißt, sie haben zwar ihre Interessen durchgesetzt, aber durch die UNO. Dieses Mal war es so, dass die Völker nicht mehr so mit wollten, wie sie wollten. Und dann haben sie gesagt, wir machen einfach, was wir wollen, auch ohne die UNO. Und wir erkennen, dass die USA eigentlich in den letzten Jahren sich verändert hat. Ich habe im Februar dieses Jahres 2 Vorträge ausgearbeitet über die Irak-Krise und die Rolle Amerikas im Licht der biblischen Prophetie. Und es ist erstaunlich, was sie in der letzten Zeit getan hat. Seit dem 11. September ist die USA nicht mehr die gleichen, wie sie vorher waren. Seit dem 11. September sind die USA so aggressiv in der Welt, dass sie nur noch das durchsetzen, was sie wollen. Seitdem haben sie Gesetze geändert, die Geheimdienste wesentlich in ihren Kompetenzen erweitern. Das heißt, sie können jetzt ihre eigenen Leute ausspionieren und Dinge tun, die vorher nicht möglich waren. Es wurden Gesetze erlassen, die die religiösen Freiheiten einschränken dürfen, weil sie sagen, Freiheit kann nur existieren auf der Basis der Sicherheit. Früher war die Freiheit das oberste Prinzip. Aber jetzt sagt man, seit den Anschlägen vom 11.09., jetzt ist die Sicherheit wichtiger geworden. Und deswegen sagt man, um Freiheit haben zu können, brauchen wir erstmal den Boden der Sicherheit. Und um Sicherheit zu haben, müssen wir Freiheiten einschränken. Und das klingt auch logisch. Dass man sagt, okay, um hier auch nicht irgendwo sowas wiederkommen könnte. Und deshalb müssen wir die Freiheiten der Menschen einschränken, dass ja die Sicherheit erhöht wird. Und wenn wir wissen, dass in der nächsten Zeit, in der letzten Zeit noch mehr Katastrophen und Unglücke geschehen, dann werden sie die Sicherheit noch weiter erhöhen wollen und die Freiheiten noch mehr einschränken. Und das bedeutet, am Ende können sie Gesetze erlassen, wo sie dann sagen, ja, was wir sagen, wird gemacht. Ja? Und die Freiheiten hören ganz auf einmal. Ja? Immer die religiösen Freiheiten. Ja. Die Amerika sieht nach außen hin aus wie ein Lamm, aber seit dem 11.09. reden sie wie ein Drache. Das heißt, sie reden von der Achse des Bösen, vom Irak, von Nordkorea. Und die Frage ist, was hat der Irak mit den Anschlägen vom 11.09. zu tun gehabt? Gar nichts. Sie haben zwar das begründen wollen, sie haben versucht, Verbindungen herzustellen, aber es war sogar so, dass die Taliban und die Al-Qaida eigentlich Feinde sind von der Regierung von Saddam Hussein. Denn Saddam Hussein ist eigentlich ein muslimischer Führer gewesen, der sehr westlich orientiert ausgerichtet war, während die Taliban muslimische Fundamentalisten waren, die alle Öffnung zum Westen verurteilt haben und damit auch gegen Saddam Hussein eingestellt waren. Es gab also keinerlei Verbindungen zwischen Al-Qaida und Saddam Hussein. Das haben sie auch gewusst. Sie haben es immer wieder versucht zu beweisen, dass es da Verbindungen gibt, aber sie haben es nicht beweisen können. Und auch, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, kann man heute sehen, war, ja, die Beweise, die sie vorher vorgelegt haben, dass der Paul am 5. Februar der Weltöffentlichkeit versucht hat zu beweisen, dass sie diese Waffen haben, waren einige oder die meisten dieser Beweise von den Geheimdiensten gefälscht. Ja, das hat man deutlich nachweisen können. Also sie haben versucht, mit allen Tricks hier ihren Krieg, den sie unbedingt wollten, zu legitimieren und zu zeigen, aber es war sehr problematisch, ja. Und interessant ist, dass eigentlich während des Krieges von den Amerikanern gesagt wurde, die UNO brauchen wir nicht mehr. Die UNO ist überholt. Wir haben jetzt das Sagen, was in der Welt geschieht. Während die anderen gesagt haben, vor allem in Deutschland, Frankreich und Russland, die neue Achse, die sich hier gebildet hat, sie haben gesagt, ohne die UNO soll und darf nichts geschehen. Sie wollten ein Gegengewicht setzen, um diese Ansprüche der USA hier zu reduzieren und ihre Weltmachtstellung in Frage zu stellen. Und die USA haben sich durchgesetzt, aber die Frage ist, mit welchen Kosten? Sie sind zwar immer noch diejenigen, die moralisch, militärisch von der politischen Bedeutung her bestimmen, was in der Welt geschieht. Und wenn Sie den Irak, wenn Sie den Krieg jetzt führen wollen gegen Nordkorea oder gegen den Iran, dann werden Sie das tun, egal was die Welt dazu sagt. Aber die Frage ist, könnte es nicht sein, dass Sie sich übernommen haben? Es gibt einige interessante Bücher, auch von einem gewissen Mr. Todd aus Frankreich, einem Politologen, der sagt, dass eigentlich Amerika mit diesem Irakkrieg eigentlich ihren Bogen überspannt hat und damit ihren eigenen Untergang schon eingeläutet hat. Weil sie merken, dass die Welt nicht mehr ihnen folgt, was sie wollen, die Mehrheit in der Welt. Und er sagt, Amerika wird damit irgendwann sich selbst überschätzt haben und damit niedergehen. Aber das ist seine Einschätzung gewesen. Was können wir daraus erkennen? Wenn wir nochmal zurück in den Text gehen, Offenbarung 17, dann steht hier, dass die sechste Macht, USA, kommen wird. Und was steht dabei? Hier steht in Vers 10, Offenbarung 17, Vers 10, 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das heißt, der siebente, von dem hier geredet ist, nämlich die USA, steht, wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das bedeutet, die Zeit der Herrschaft Amerikas als Weltmacht ist sehr kurz. Eine kleine Zeit. 12 Jahre haben wir schon, 13 Jahre. Wie lange es noch geht, weiß ich nicht. Und dann kommt das Nächste. Was kommt dann nämlich? Die UNO. Das heißt, die UNO wird eine Weltmacht übernehmen, eine Weltmachtrolle. Ob sie dann eine UNO heißt, wissen wir nicht. Ich glaube, dass die UNO verändert werden wird. Es wird umstrukturiert werden, weil man erkennt, so geht es nicht. Der Sicherheitsrat ist viel zu träge. Es wird eine Art Weltregierung eingesetzt werden. Wie sie denn heißen wird, weiß ich nicht. Aber sie wird aus der UNO hervorgehen, diese Weltregierung. Und wie wird das kommen? Das finden wir im nächsten, nämlich in den 10 Hörnern. Wir haben ja nicht nur die 7 Häupter, wir haben auch die 10 Hörner. Und was kommt dabei? Lesen wir einmal Offenbarung 17, die Verse 12 und 13. Das heißt, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Gut, jetzt haben wir also diese 10 Hörner hier. Was ganz wichtig ist, jetzt zu erkennen und zu hier rauszulesen, ist, die 7 Häupter waren nacheinander. Es waren also Reiche, die nach dem anderen gekommen sind, eins nach dem anderen. Die 10 Hörner sind Reiche, die gleichzeitig sind. Denn hier steht, sie haben ihr Reich noch nicht empfangen und wenn sie ihr Reich eingenommen haben, dann heißt es, dann werden sie ihre Kraft und Macht dem Tier geben. Also sie sind gleichzeitig da und geben dann ihre Kraft und Macht dem Tier. Jetzt ist die Frage, wer sind diese 10 Hörner? Wo haben wir schon mal 10 Hörner in der Prophetie? 9, 7, ganz klar. Ich denke, es ist ganz deutlich, dass hier eine Parallele da ist, zu Daniel 7, da haben wir diese 10 Hörner auch schon. Und das sind die europäischen Reiche. Ich denke nicht unbedingt von der Zahl her, sondern die Zahl 10 ist eine symbolische Zahl, die uns anzeigt, die Zahl der größten Teilung. Zahl 10. Das heißt, hier haben wir Europa, die europäischen Mächte. Jetzt haben wir hier eine neue Formel. Das bedeutet, hier steht in Vers 12, dass die 10 Hörner zusammen mit dem Tier die Macht bekommen werden. Das bedeutet, das Tier plus die 10 Hörner bekommen die Weltmacht. Und ausgelegt heißt das, die UNO oder diese Nachfolgeregierung zusammen mit Europa wird die Weltregierung bilden. Aber nicht nur, Europa wird nicht nur eine Rolle dort mitspielen, sondern hier steht dann in Vers 13 dabei, dass diese 10 Hörner dann ihre Kraft und Macht dem Tier ganz übergeben. Das heißt also, zuerst spielt Europa eine entscheidende Rolle mit dabei, aber sie werden dann ihre Kraft, ihre Macht dem Tier übergeben, das heißt der UNO. Am Ende wird also die UNO eine Weltregierung stellen. Aber die UNO wird nicht alleine regieren. Wer ist nämlich dabei? Wer sitzt denn auf dem Tier? Die Hure. Genau. Das heißt, also die Macht geht aus von der UNO, von dieser neuen Weltregierung, aber die Kirche sitzt mit drauf. Das heißt, wir haben eine Verbindung zwischen Kirche und Staat. Wir haben also eine religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Ja. Genau das gleiche haben wir in Offenbarung 13 auch schon beschrieben. Schlagt einmal auf, Offenbarung 13, Vers 14, zweiter Teil und folgende Verse. Da heißt es, und es sagt denen, die auf Erden wohnen, das zweite Tier nämlich, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier haben wir genau das Gleiche. Dieses Bild des Tieres ist das Gleiche wie diese letzte Weltregierung, die am Ende hier installiert wird. Das zweite Tier, nämlich Amerika, wird dann dieses Bild des Tieres installieren, was dann die Macht übernimmt. Und wir haben drei Merkmale von diesem Bild des Tieres. Erstens, es ist eine religiöse Macht, denn es verführt die Menschen und es will angebetet werden. Eine religiöse Macht. Zweitens, es ist eine politische Macht, politisch deswegen, weil es Gesetze erlassen kann, die die Menschen zwingt, das zu tun, was es möchte, oder auch am Ende die Todesstrafe verhängen kann. Und drittens, es hat eine weltweite Macht, dass alle Menschen, großen, kleinen, reichen, armen, die ganze Welt darunter fällt. Das heißt also, wir haben drei Merkmale dieses Bild des Tieres. Religiöse Macht, politische Macht, Weltmacht. Es geht also auch hier um die religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Und wie sie zusammengesetzt? Offenbarung 17 zeigt uns, sie ist zusammengesetzt aus der UNO oder der Nachfolgeorganisation der UNO plus dem Papsttum. Und Europa wird dabei auch noch eine Rolle spielen. Aber die europäischen Mächte werden eigentlich ihre Kraft und Macht der UNO abgeben. Es wird also eine Weltregierung geben und diese Weltregierung, die dann kommen wird, die wird dann diese letzten Ereignisse durchsetzen. Sie wird das Sonntaggesetz rausbringen, das weltweite Sonntaggesetz. Sie wird machen, dass die Menschen das Mahlzeichen des Tieres annehmen müssen. Und sie wird am Ende auch den Todesbefehl geben. Das heißt, diese letzte Weltregierung wird dann, deswegen wird es auch weltweit sein. Es wird zwar nicht in der ganzen Welt gleich stark denn ausgeführt werden, aber die Gesetze werden weltweit gelten. Und wir sehen und erkennen, dass eigentlich jetzt schon Bestrebungen da sind, dass das passieren soll. Ich habe euch beim letzten Wochenende dieses Interview mit Dr. Malachi Martin gezeigt und vorgelesen, wo er schon vor 13 Jahren, dass der Papst auf seinen Reisen mit den Nationen, mit den Politikern spricht und mit ihnen über diese neue Weltregierung spricht und dass sie diese neue Weltregierung einsetzen wollen und dass diese religiös-politische Weltregierung kommen soll, geplant ist. Und wir erkennen jetzt, gerade seit drei Monaten, seit dem Irakkrieg, dass man sagt, die UNO in der jetzigen Form ist nicht mehr gut, nicht mehr hilfreich. Und zwar brauchen wir neue Formen, die es schaffen, Amerika zu kontrollieren, aber auch alles in die Probleme der Welt in den Griff zu bekommen. Und so wird man, wie gesagt, diese Weltregierung einsetzen. Wann sie kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, diese Weltregierung wird ganz plötzlich über Nacht kommen, weil die Bestrebungen dafür schon alle in Vorbereitung sind. Wie lange wird die Weltregierung an der Macht sein? Was steht in Offenbarung 17? Eine Stunde. Wie lange ist eine Stunde? Prophetisch. Wir haben hier diese prophetische Auslegung oder diese Symbolik, dass ein Tag ein Jahr bedeutet. Ja? Also ein prophetisches Jahr ist ein prophetischer Tag ist ein echtes Jahr. Das müssen wir jetzt also runterkürzen, bis wir eine Stunde haben. Wenn wir also beide Seiten mit 24 kürzen, dann heißt das, ein 24. Tag ist ein 24. Jahr. Links haben wir denn damit eine Stunde und ein 24. Jahr ist ein halber Monat. Und ein halber Monat Das sind 15 Tage. Das heißt, eine Stunde sind 15 Tage. Nun, jetzt könnte man sagen, 15 Tage sind nicht ein bisschen kurz. Ich muss leider enttäuschen, denn es ist Folgendes. Was hier im Grundtext steht, in Offenbarung 17, Vers 13, Vers 12 besser gesagt, mit dieser einen Stunde, das ist nicht ganz klar. Es gibt zwei Lesarten an der Stelle. Die eine Lesart sagt eine Stunde und die andere Lesart sagt eine kurze Zeit. Auch die Elberfelder Übersetzung sagt hier eine kurze Zeit. Also ob wirklich eine Stunde im Urtext da stand, wissen wir nicht. Aber eine Stunde wäre auch eine kurze Zeit. Aber wir sehen daraus schon, also es könnte sein, dass diese 15 Tage wirklich hiermit gemeint sind. Es könnte aber auch sein, dass es ein wenig länger dauert. Das kann man sich also nicht direkt darauf festlegen. Was wir aber daraus sehen können, ist, dass die letzten Dinge, wenn diese Weltregierung kommt, und dass diese letzten Ereignisse sehr, sehr kurz sein werden, dass es sich alles überstürzen wird und dass die Gesetze Schlag auf Schlag rauskommen werden und dass es sehr schnell gehen wird, bis dann dieses Sonntaggesetz kommt und dann werden all die Dinge anderen kommen. Das ist die Sichtung, der Spätregen, der laute Ruf, Ende der Gnadenzeit, die Plagen und diese Wiederkunft. Das wird alles Schlag auf Schlag gehen dann. Innerhalb weniger Wochen, denke ich. Das heißt, wir sehen, dass Gott uns voraussagt, was kommen wird. Und wir erkennen heute, an welcher Stelle wir stehen. Wir stehen nämlich kurz vor diesen letzten Ereignissen. Wir sind jetzt beim sechsten Haupt Amerika. Und das ist auch schon, denke ich, ziemlich am Ende seiner Macht. Und das nächste, was kommen wird, ist diese religiös-politische Weltregierung. Und wenn die kommt, dann werden die letzten Ereignisse Schlag auf Schlag gehen. Und ich bin überzeugt, das kann durchaus sein, mit dem siebten Papst, dass noch ein neuer Papst kommen wird. Ich denke, der jetzige Papst kann nicht mehr viel ausrichten und er kann nicht mehr viel bewegen. Aber wenn ein neuer Papst kommen wird, der dann in diese Weltregierung einsteigen wird und der sich dann auch noch weiter öffnen wird gegenüber den anderen Religionen vielleicht, dann würden sicherlich gewaltige Veränderungen in der Welt stattfinden. Es wird ähnlich sein wie 1990, wo der Kommunismus zerfallen ist. Da haben sich manche Dinge entwickelt und auf einem Schlag war eine Riesenveränderung in der Welt da. Und im Moment haben wir das Gleiche, dass einige Dinge sich entwickeln, im Hintergrund schon laufen und die Veränderungen werden schlagartig kommen und alle werden überrascht werden. Und dann werden alle überrascht sein, dass die Wunde des Tieres wieder heilt. Das heißt, dass das Papsttum zu einer Macht gelangt wieder, wie sie im Mittelalter schon mal da war. Nun, was können wir für uns daraus lernen? Von Daniel können wir lernen, dass das, was Daniel durchgemacht hat, was Daniel erlebt hat, ein Typus ist für das, was vor uns liegt, was wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte erleben werden. Was hat Daniel erlebt? Er wurde von Babylon misshandelt. Es wurden Gesetze erlassen, die ihn gezwungen haben, nur den Gott, den König von Babylon anzubeten, ihn um was zu fragen, ihn als Gott zu akzeptieren. Er hat es nicht getan und er wurde von dieser Macht in die Löwengrube geworfen, misshandelt. Daniel blieb Gott treu, auch in kleinen Dingen, selbst unter Einsatz seines Lebens. Er sagte, ich will, egal was kommt, mich entscheiden, mit Gott zu leben, ihm treu zu bleiben. Er wusste nicht, ob Gott ihn bewahren wird oder nicht. Er hat es in Kauf genommen, selbst als Märtyrer zu sterben. Gott gab Daniel Schutz und Gelingen. Und Daniel überlebte den Untergang Babylons. Und so wird es auch für uns am Ende sein. Am Ende werden auch Gesetze erlassen, die uns zwingen werden, von Gott abzufallen, Gott untreu zu werden. Und Gott möchte, dass wir ihm treu sind, egal was kommt. Dass wir wie Daniel uns entscheiden in unserem Herzen, dass wir unseren Willen einsetzen, dass wir sagen, ich möchte, ich nehme mir vor, in meinem Herzen Gott treu zu bleiben, egal was kommt. Und wenn wir uns entscheiden, Gott treu zu bleiben, dann wird Gott für uns sorgen, für unsere Bedürfnisse, für unsere Sicherheit. Und dieses Vertrauen, dass wir Gott vertrauen können, dass wir unsere Sicherheit, unser Leben in seine Hand legen und sagen, Gott, du wirst es gut machen. Das Vertrauen, das müssen wir jetzt aufbauen. Dass wir dann am Ende, wenn es soweit ist, das Vertrauen zu Gott haben. Und wir können es aufbauen, das Vertrauen zu Gott, indem wir jetzt Erfahrungen mit ihm machen. Ich denke, diese 5 Gs, die wir gestern besprochen haben, sind in dem Zusammenhang ganz wichtig. 5 Gs, Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Glauben bezeugen und Gehorsam. Gottes Wort und Gebet, dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen, dass wir mit Gott eng zusammenleben, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, dass wir erleben, wie Gott eingreift, dass wir zu ihm Vertrauen haben. Das 3. G, die Gemeinschaft. Dass wir die Gemeinschaft suchen, dass wir zu anderen Christen, dass wir in der Gemeinde ein Nest haben. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns zu stützen, um uns auf dem Weg zu helfen. Alleine können wir den Weg nicht gehen. Dass wir unseren Glauben bezeugen in der Mission. Und dass wir uns entscheiden, Gott unter allen Umständen treu zu sein, gehorsam zu sein. Und Gott wird uns dann seinen Schutz geben. Es kann sein, dass wir in äußerer Gefahr sind, dass wir denken, es ist alles aus. Aber Gott wird bei uns sein. Und so wie Daniel den Untergang Babylons überlebte, so werden auch wir den Untergang Babylons überleben. Denn in Offenbarung 18 ist dieser Untergang Babylons beschrieben. Wie dieses Babylon, wie diese Weltregierung zerfällt und wie das Gericht über Babylon hereinbricht. Das ist die Zeit der 7 Plagen. Und wie Gott sein Volk befreit, wie Gott uns befreien wird. So wünsche ich uns, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, die Augen offen haben, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben, und dass wir Gott treu bleiben und seine Hand festhalten, bis zum Tag, an dem Jesus wiederkommt und wir nach Hause gehen dürfen in sein Reich. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir darin die Prophetie beschrieben haben. Und dass du uns in deinem Wort so deutlich sagst, was kommen wird. Wir können heute erkennen, dass das meiste schon eingetroffen ist, dass das meiste schon in der Vergangenheit liegt und weil dass wir mittendrin sind in diesen Veränderungen und dass noch einige Dinge vor uns liegen, diese Weltregierung. Aber dass das alles nur die Wehen sind, die deiner Wiederkunft vorausgehen, Herr Jesus. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns, dich zu sehen, dir zu begegnen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, halte du uns fest. Lass du uns ganz eng mit dir verbunden sein, dir ganz treu sein. Hilf, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg helfen können, uns gegenseitig stützen können, ermutigen und dass keiner von uns fehlen möchte, wenn du wiederkommst in der Wolken des Himmels. So bleibe du jetzt bei uns und segne du uns. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.